So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los.
Dann wollen wir mal. 3x3 ist 9. Was dann? Ab geht's. Wir legen los. Schlüsselalarm.
Die Pille für den Mann.
Aber früher.
Carsten. Engelmann.
Roman Motzkus.
Mr. Jogwasher. Andreas Heddergott.
Sollten wir nicht mehr drüber sprechen, sondern machen wir auf.
Das ist wie bei Pippi Langstrumpf. 3x3 ist nun mal 9. Hasse.
Ja, hasste, im wahrsten Sinne des Wortes. Freunde, es ist ein trauriger Tag, deswegen Hülsenfrucht hilft immer. Ist vorbei. Aus. Ende. Also nicht jetzt der Pinguinzähler, der zählt immer noch irgendwie fleißig bei Hagenbeck. Die Pinguine, einziges Problem ist, sie sehen alle gleich aus, deswegen ist Heddergott immer noch nicht da. Fängt immer wieder von vorne an. Wer aber da ist, ist unser linkstragender Hall of Fame-Ringträger. Ja, der Mann mit dem großen Klunker am Handgelenk. Frühstück bei Tiffany's war gestern. Ja, ab jetzt gibt es nur noch, wenn man Juwelen gucken will, nicht mehr ganz klassischen alten Edgar-Wallace-Film, sondern jetzt gibt es ein Foto von Roman Motzkus Hand, denn da sind gefühlt 12 Kilo Gold verbaut, also jeder arabische Scheich ist neidisch, und mindestens 87 Karat. Aber jetzt ist er da und das ist auch gut so. Roman Motzkus, der Mann mit dem Ring am Finger. Guten Tag!
Schönen guten Morgen. Ja, Karate würde ich eher sagen. Karat ist da, glaube ich, nicht so richtig viel. Also, aber ist es schön. Ist trotzdem schön.
Karate. Oh, Karate. Meine Fresse. Das geht schon wieder gut los heute Morgen. Wir haben uns entschlossen, was Kurzes, was Schnelles und was Schönes zu machen. Denn es ist soweit und dazu drücke ich erstmal bei einer Sprachnachricht auf Play.
13 Jahre NFL. Einmal Super Bowl Champion. 7-mal im Pro Bowl. 5-mal davon auch First Team All Pro. Aber am wichtigsten menschlich eine absolute Legende. Danke für alles, Jason Kelce. Schöne Grüße von Andreas aus Duisburg.
Ja, Jason Kelce reitet in den Sonnenuntergang. Und Jason Kelce, ich sag's mal so, Roman, eine absolute Legende geht. Wir haben es gerade gehört, die Ansammlung der Titel. Aber was ich viel schöner finde, und da hören wir jetzt auch nochmal rein, ja, herzzerreißender kann eine Pressekonferenz eigentlich nicht sein. Ja, schön wäre es, wenn es jetzt played. Warte mal, play, play.
Thank you, Philadelphia. Thank you, Philadelphia. From the bottom of my heart, thank you for letting me represent this city and allowing me into your homes every Sunday. Consider it a great blessing to play in the most passionate sports town in America. The sense of urgency in this city to win has pushed our organization, has fueled it to take chances, fix problems, and work tirelessly in an effort to win. At times you hate it as an athlete, especially those new to our city. But when you've been through it enough, you learn to appreciate it. It has truly been a privilege. You have all been so good to me and my family. Growing up in Cleveland, I watched all of my favorite athletes leave the city. Hell, a whole team left the city. It has always been a goal of mine to play my whole career in one city.
Ja, und das hat er getan. Diese herzzerreißende Pressekonferenz, sie nimmt eigentlich kein Ende. Was ich besonders schön fand, Roman, war, ganze Familie war da. Mama war da und vor allem natürlich auch sein Bruder und selbst der kämpfte mit den Tränen. Denn ganz ehrlich, wenn einer für Philadelphia steht und wenn einer für den Eagles Way steht und wenn einer für das steht, was wir beide erleben durften, nämlich das, was er gerade sagt, diese Passionate Sports City, dann ist es tatsächlich Jason Kelce, oder?
Ja, er ist, also alles zusammengerechnet, ist er nur ein Footballspieler. Ja, das ist mal so diese Emotionen da zu nehmen. Aber es ist natürlich das Gesicht und vor allen Dingen auch diese Person, dieses Teams und damit dann auch dieser Stadt geworden. Weil wir erinnern uns alle, als sie den Super Bowl gewonnen haben, wurden sie überall nur so als Underdog beschimpft und ah, sie haben keine Chance und so, diese Schäferhundenmasken. Danach sein Auftritt mit Turban auf der Super Bowl-Parade, wo er, glaube ich, das Bier, also er hätte gefühlt ein ganzes Fass ächzen können wahrscheinlich, hat dann natürlich dieser Stadt und auch dieser Franchise ein Gesicht gegeben. Da sind natürlich Spieler dabei gewesen, die ganz anders eigentlich den Wert der Mannschaft darstellen sollten, aber diese Normalität, die er hat als Typ und als Mensch, die ist halt da geblieben. Und wenn man diese Amazon-Serie sieht, die er selber ja, wo er gefeatured wurde, wo er selber schon überlegt hatte, hört er auf, spielt er weiter, seine Kinder, seine Eltern, dann vor allen Dingen auch dieser Umgang, weißt du, ach ja, ich muss noch schnell den Müll rausbringen und so, dieses Menschliche, also das menschelt halt richtig bei ihm. Und das ist das, glaube ich, was ihm den Football-Fans der Stadt und vor allen Dingen auch dem ganzen Sport so nahe gebracht hat.
Was ich an ihm ja immer so schön fand, dieses, genau wie du sagst, dieses Normale, dieses Unüberkandidelte, was mir, weißt du selber, klar haben wir auch mal ein spaßiges Video gemacht, damals warst du ja leider nicht dabei, wo wir uns bunt angezogen haben und Einläufe gedreht haben, damals mit Vroni, wie die Spieler normalerweise auflaufen, kunterbunt, immer nur das Schönste, immer nur das Teuerste, Gucci, Prada, man sieht, er ist kein Armer und so. Das war für mich immer drüber. So, und dann gab es tatsächlich Jason Kelce, der mit einer normalen Letterman-Jacke, also diese klassischen College-Jacken mit Lederärmeln, oder mit einer Bomberjacke oder einfach nur in Shorts kam mit Flipflops, wo ich gedacht habe, so, ja, Digga, der geht zu einem Spiel und der geht nicht auf die Fashion-Gala von irgendwas oder auf die Party von XY. Ich fand den immer so herzlich unaufgeregt. Und was ich nie vergessen werde, du hast es gerade gesagt, Turban auf, Bier trinken, diese Normalität, wie er mit Icke dann Bier getrunken hat. Dieses Video werde ich nie vergessen, wo ich gedacht habe, so, Alter, wie geil normal bist du eigentlich?
Ja, was ich noch richtig, richtig genial fand, war, als er selber im NFC Championship Game gespielt hat, sich danach dann mit seinen Freunden, Familie in eine Kneipe gesetzt hat. Also wirklich relativ normal. Du siehst ihn, der kommt da im T-Shirt und hat sich für das Spiel sogar noch ein Chiefs-Shirt angezogen und schaute seinem Bruder zu, wie er im AFC Championship Game spielt, wo dann dieser legendäre Kelce Bowl sozusagen entstanden ist, der Super Bowl Chiefs gegen Philadelphia. Und da saß er einfach in der Kneipe, also das war so eine Bar, Diner, sonst irgendwas, und die haben da zusammen das Spiel geguckt und er saß mittendrin. In der Familie, in den Freunden, Leute, die da einfach in der Bar waren. Und das fand ich so, das ist so das, was du auch sagst, dieses Normale, dieses Menschliche, nicht dieses, ich fahre jetzt nach Hause in meine Menschen, wo, weiß ich, 25 Schlafzimmer darauf warten, dass ich irgendwann mal da drin schlafe. Ja? Also das ist wirklich so ein Typ und das ist, glaube ich, auch darum, mögen ihn so viele Menschen, weil er einfach auch das spricht, was er denkt und was er sagt und er Emotionen zeigt. Und Emotionen zeigen ist heutzutage in der Profisportwelt, glaube ich, nicht mehr so weit verbreitet. Viele Leute sind dann doch eher entweder mehr Schein als Sein und oder so robotermäßig unterwegs.
Ja, vor allem dieses mehr Schein als Sein. Also Cam Newton war ja der Vorreiter von, ich trage einen Hut nur einmal, dann schmeiße ich ihn weg. Ja, genau. Es ist ja wirklich inzwischen so. Also das sieht ja wirklich aus, ne? Die Handtasche, ne? Ich sage wirklich Handtasche, weil es ist ja teilweise Männer mit Handtaschen, finde ich immer so, wo ich denke so, okay, hatten wir mal in den 70ern die berühmte Herrenhandtasche. Aber wenn man jetzt wirklich Spieler sieht, die dann da mit ihrem Herrentäschchen und tralala auflaufen. Und er war immer genau der Gegenpol. Ich werde das nie vergessen mit dieser College-Jacke, schlurfende Flipflops, kommt er da irgendwie angelaufen und sagt, na Bent. Und auch als wir in Philadelphia waren, das war ja wirklich das Normalste von der Welt, wenn du dich da in den Katakomben bewegt hast. Jeder hat diesen Mann gefeiert und ich habe wirklich damals gedacht so, okay, Center, wie lang kannst du, und das ist ja wirklich jetzt dieser Punkt, wie lang kannst du jedes Play heißt ja auf die Fresse kriegen. Wie lange kannst du das durchhalten? Und dafür muss man ganz ehrlich sagen, hat diese Karriere richtig lange auf einem Top-Niveau gehalten. Und da ist ja immer dieser Punkt, wann hörst du auf? Hörst du auf, wenn der Körper nachlässt und die Leistung abfällt? Oder hörst du auf, wenn es am schönsten ist? Und ich glaube, er hat vielleicht ein Jahr zu lange gewartet für seine Frau, aber für ihn selber war das genau der richtige Zeitpunkt.
Ja, nochmal Thema Herrenhandtasche. Die einzige Herrenhandtasche, die ich kenne, ist ein Sixpack. Also von daher... Oh. Kannst du da mal meine Einstellung zu Herrenhandtaschen?
Ja, aber dann, so groß wie du bist, ist ja eine ganze Kiste in Herrenhandtasche. Weil du brauchst ja jetzt auch ein Gegengewicht auf der rechten Seite.
Deshalb, das, siehst du, ja, das so. Laufe ich immer mit Ring und Herrenhandtasche rum. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber diese Entscheidung zu treffen, wann höre ich auf, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Als ich nach 10 Jahren bei den Berlin Adlern überlegt habe, was machst du, kannst du weitermachen, und es war noch relativ früh, also ich war 28, 29, also ich hätte vom Alter her deutlich noch länger spielen können, aber es ging halt nicht mehr. Ich habe gemerkt, das Niveau, was ich selber mir erarbeitet habe, bringe ich nicht mehr. Und das ist so ähnlich, glaube ich, auch wie Jason, der dann gesagt hat, also ich muss morgens, wenn ich aufstehe, schon Schmerzmittel nehmen, weil sonst komme ich gar nicht in die Gänge, oder ich muss meine Knie erstmal warm laufen, damit ich überhaupt ohne Schmerzen gehen kann. All das musst du dann in Relation stellen. Ich meine, der musste jetzt nicht mehr für 3 Schritten noch einen Vertrag unterschreiben, sondern der hat halt auch genug Geld, vor allen Dingen so, wie er lebt. Also mit seiner Familie ist das so, dass der das Geld ja nicht zum Fenster rausschmeißt. Also er fährt einen ganz normalen Pickup-Truck, der hat ein relativ kleines Haus im Verhältnis. Der wird also ausgesorgt haben bis zum Ende seiner Zeit. Von daher ist das dann die Entscheidung, einfach nur zu treffen, kann ich überhaupt noch? Macht der Körper mit? Kann ich noch meine Leistung bringen, die ich an mich selber als Anspruch habe? Und ich glaube, da hat er es ganz gut richtig gemacht. Also letzte Saison hat er immer noch sehr dominant gespielt. Und er könnte theoretisch bestimmt noch irgendwo als Backup oder irgendwo noch weitermachen, aber das ist nicht seine Art. Dann hört er ganz auf. Und ich glaube, 13 Jahre gespielt, da hat er schon ein paar Cent zusammengekriegt, dass er da auch ein vernünftiges Leben hat.
Ja, mir wird er fehlen. Mir wird diese herzlich unaufgeregte Art fehlen. Mir werden die Pressekonferenzen fehlen. Mir wird aber auch fehlen, das ganz klassisch Run-Blocking. Guckt euch das einfach nochmal an. Gibt inzwischen ein großartiges Video bei YouTube, Best of Kelce Run-Blocking. Macht richtig Spaß. Und du hast es gerade ganz richtig gesagt, Roman, es gibt eine herzzerreißende Doku. Und wenn ich sage herzzerreißend, dann meine ich auch wirklich herzzerreißend. Und das ist eben genau diese Ehrlichkeit. Kelce heißt sie. Findet ihr beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Unvergessen für mich der Moment Super Bowl-Ticketpreise. Da sitzen sie und sprechen drüber, Moment mal, wieso müssen wir eigentlich für unsere Kinder voll bezahlen? Die sitzen doch eh auf unserem Schoß. Also dieses, ich sag mal, nicht wirklich systemorientierte NFL-Schöngerede, sondern auch teilweise kritisch damit umzugehen, was Preise sind und so weiter und so fort, fand ich total ehrlich und dadurch total schön.
Jetzt hast du mich gerade überrascht. Ich wollte gerade einen Schluck Kaffee trinken.
Also
ich habe hab gerade so eine schöne Boston-Kaffeetasse. Hat mir ein
Ach, guter wer hat Freund, die dir denn mitgebracht?
Ein guter Freund aus New England mitgebracht, als er da mal im Einsatz war.
Nee, ich war ja nicht im Einsatz. Ich hatte einen fehlerhaften Corona-Test.
In Quarantäne.
Wir waren alle im Zimmer.
Naja, jedenfalls wollte ich gerade einen Schluck trinken und dann ist mir der Kaffee aus dem Mund gefallen, weil du hast plötzlich so schnell aufgehört.
Wenn du einen Schluck getrunken hast, kannst du ja jetzt flüssiger sprechen. Das ist ja gut.
Genau, so. Also Kelce, Thumbs up, hat er alles richtig gemacht.
So, alles richtig gemacht ist jetzt der nächste Punkt. Wir haben natürlich noch eine Sprachnachricht, denn jetzt verlassen wir den, der freiwillig gegangen ist und kommen zu dem, der gegangen wurde.
Hallöchen. Der Mats aus dem schönen Nordbaden. Es ist tatsächlich passiert. Die Denver Broncos entlassen Russell Wilson. Punkt. Heißt doch jetzt eigentlich, sie brauchen einen neuen QB. Entweder Free Agent, es läuft ja so ein bisschen was rum, oder traden sie hoch, weil ich habe gerade nachgeguckt, sie sind aktuell auf Platz 12 beim aktuellen Draft. Der Draft, die Draft, das Draft. Eure Meinung? Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der 12., der das feigt, aber trotzdem, what the fuck?
Bevor wir gleich drüber sprechen, dass du nicht mehr hochtraden kannst, weil du kein Potenzial hast, würde ich gerne, weil das Internet vergisst ja nie. Ein junger, sehr leidenschaftlicher Fan. Roman, ich finde das so geil. Pass auf. Wir springen zurück in den Moment, als die Denver Broncos den Trade verkündet haben. Da ist ein junger Mann. Dieser junge Mann ist Hardcore-Denver Broncos-Fan. Und dieser junge Mann ist, ich sag mal so, sehr euphorisch. Und die Kommentare dazu jetzt im Nachgang sind großartig, denn jetzt haben tatsächlich ganz viele Denver Broncos-Fans dieses Video wieder rausgeholt, haben gesagt, Diggi, war nicht so gut, ne?
I mean, no offense is traded away, same with Shelby Harris, but we got Russell Wilson, dude. We had to give up something to get Russell Wilson, and we fucking got him, dude. We got him. We got him. I better pre-order his jersey soon. I better fucking pre-order that fucking Russell Wilson jersey. I fucking better. 6 years of torture. These past 6 years of torture are finally over. We're gonna be fucking good again, finally. We're gonna be fucking good again. Hopefully it can get to the point where I take this flag down and replace it with a fucking new one. Finally got a QB.
Ja, wir haben jetzt endlich einen QB. Das war der letzte Satz. Und we had to invest something. Mhm. Ja, es gab mal den sogenannten Herschel Walker Trade. Ja, die Dallas Cowboys und die Minnesota Vikings haben ein bisschen hin und her gedealt. Das Endresultat war, die Vikings wurden mehr oder minder übers Knie gelegt, ausgeraubt und danach auch noch nackt liegen gelassen. Und die Dallas Cowboys gewannen mehrere Super Bowls. Das war für aus Sicht der Vikings vielleicht der beschissenste Trade aller Zeiten. Wurde jetzt nur noch getoppt von diesem hier. Und ganz ehrlich, zwei Erstrunden-Pick, Zweitrunden-Pick, Drittrunden-Pick, mehrere Spieler und vor allem eine ganze Menge Dead Cap. Denn das ist das, was Russell Wilson jetzt verdient. Die Denver Broncos haben gesagt, da ist die Tür und müssen jetzt bezahlen. Und zwar richtig. Also schlimmer kannst du eigentlich nicht wirtschaften, oder?
Das war das Dümmste, was sie je machen konnten, da ihn zu holen. Also ihn jetzt rauszuschmeißen, ist eine harte Geschichte, die tut dir weh. Weil 85 Millionen Dollar in zwei Jahren, boah, ist eine Menge Geld. Aber sie müssten jetzt machen und reagieren, weil lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Weil die haben, dieser Deal war viel zu teuer, sportlich überhaupt nicht vernünftig. Dann auch noch mit dem damaligen Head Coach Nathaniel Hackett überhaupt keine Koordination gehabt. Und da gibt es jetzt so einen gewissen Menschen, der heißt Sean Payton. Und wer Sean Payton kennt, der Head Coach der Broncos, der weiß, der fackelt nicht lange. Dem ist es dann egal. Dann spielt er halt mit Ben DiNucci und Jared Stidham. Ist doch erstmal egal. Also der spielt jetzt noch 2-3 Jahre und baut dann wieder was auf. Das heißt, dieser Rebuild, den sie eigentlich mit Russell Wilson, sagen wir mal, umgehen wollten, weil es hieß ja immer, die Broncos sind einen guten Quarterback von dem Super Bowl entfernt. Da siehst du mal, dass ein Spieler alleine das nicht bringt. Und wenn du dann so viele dafür ausgibst, die haben sich ja komplett nackig gemacht. Also die haben ja sogar die Haut verkauft. Also die haben ja nichts mehr. Und da jetzt sofort zu erwarten, das dreht sich jetzt alles um. Nee, jetzt beginnt erst die Leidenszeit, weil sie nämlich das Team sehr, sehr billig halten müssen. Sie müssen mit jungen Spielern spielen, die nachkommen. Und sie müssen halt mit den beiden Quarterbacks, die sie haben. Also lustig ist ja, aktuell steht Russell Wilson noch auf dem Team-Roster, weil es ist ja noch nicht das neue NFL-Jahr. Das heißt, zum 15. März erst wird erst diese Release sozusagen offiziell. Sie haben es ihm vorher schon gesagt. Wilson ist in der besten Position überhaupt. Der kriegt noch richtig viel Kohle und kann jetzt bei irgendeinem anderen Team für ein Minimum eigentlich sich aussuchen, wo er hingehen will. Die Frage ist, wer will ihn da noch haben? So jung ist er jetzt auch nicht mehr.
Das ist eben der Punkt und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Das Quarterback-Karussell hat angefangen, sich zu drehen. Wenn wir aber nochmal ganz kurz, ich beschreibe euch nochmal das Video, was ich ja gesehen habe, was ihr nur gehört habt. Im Hintergrund an der Wand hängt ein riesengroßes Peyton Manning in Denver-Uniform mit der Nummer 18 als Quarterback. Daneben die Super Bowl-Fahne, wo man mit Peyton Manning den Super Bowl gewonnen hat. Ich kann ja verstehen, dass die Denver Broncos gesagt haben, Copy-Paste, das hat damals funktioniert, wir holen einen routinierten Quarterback. Ja, damals hattest du aber auch einen anderen Coach und du hattest jemanden auf dem Feld, der eigentlich auch selber schon Coach ist oder beziehungsweise seine Offense mehr oder minder nicht nur spielt, sondern auch coacht. Dann hattest du eine bestialisch gute Defense und jetzt, ja, hat man es versucht, aber es hat eben nicht funktioniert und das kostet dich richtig und da sind wir jetzt bei der Sprachnachricht, Roman. Ja, wir sind ja an 12, wir können ja hochtraden. Ja, mit was willst du denn traden? Also, was willst du jetzt sagen? Du kannst 3 Sitze aus dem Stadion haben und 2 Jahrestickets. Also du musst ja einem anderen Team auch was anbieten und Picks sind weg. Noah Fant ist weg und. Also ganz viele Spieler hast du dafür ja hergegeben und eigentlich deine Zukunft. Denn 2 Erstrunden-Picken, 2 Drittrunden-Picken, 3 Drittrunden-Picken, also das volle Besteck ist weg. Du hast keine Möglichkeit. Du sitzt da jetzt an 12 und kannst nur hoffen, dass Sean Payton irgendwo einen Masterplan hat.
Ich bin noch nicht mal sicher, dass er in der ersten Runde jetzt irgendeinen Quarterback nimmt. Also ich bin der Meinung, die werden sich jemanden holen, den sie sich schon lange angeguckt haben, der bei anderen Leuten unterm Radar fliegt. Und wir wissen ja inzwischen auch, dass nicht nur die Erstrunden, Zweitrunden Quarterbacks richtig gut spielen können, sondern da gibt es halt auch einige, die in kleineren Colleges spielen, in kleineren Divisionen und Conferences. und trotzdem recht gute Leistung bringen können und so ein Team als Field General oder als System-Quarterback dann halt auch bis in den Super Bowl führen können. Ich meine, da brauchen wir die Diskussion jetzt nicht nochmal aufführen. Aber du musst nicht diesen gehypten Superstar nehmen. Wenn ich jetzt mich zurückerinnere in den letzten 10 Jahren, welcher von den Top-Picks ist denn wirklich angekommen? Der Einzige, der mir wirklich einfällt, ist Joe Burrow. Und naja, mit Abstrichen vielleicht jetzt noch Jared Goff. Aber der hat lange gebraucht, um dahin zu kommen.
Ja, wir vergessen das immer. Blake Bortles. Viele sagen, die Jacksonville Jaguars standen im AFC-Finale trotz Blake Bortles. So, wer ist aber bis jetzt immer noch der Passing-Yard-Leader auf eine Saison betrachtet bei den Jacksonville Jaguars? Es ist nicht der Heilsbringer Trevor Lawrence, es ist Blake Bortles. Und das ist eben genau der Punkt. Quarterback in Kombination mit eben jetzt dem richtigen Coach im richtigen System kann tatsächlich funktionieren. Und der Witz ist ja, wenn wir jetzt uns die Situation mal angucken, wir haben Sean Payton. Ob die Art und Weise, ihn zu benchen und zu sagen, ich will den ausprobieren, ob das alles richtig ist. Keiner von uns war mit dabei, keiner von uns ist im Lockerroom. Aber wenn ich sehe und wenn ich die Geschichten nochmal Revue passieren lasse, wir machen jetzt beide, Roman, NFL verfolgen in voller Tiefe, seitdem wir 16, 17, 18 sind. Das ist jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe noch nie von einem Spieler oder Quarterback gehört, der ein eigenes Büro hatte und auch ein eigenes Büro bestanden hat, statt einfach zu sagen, ja, gib mir mal einen Spind und fertig ist der Lack. Also da war ja schon sehr viel Pampering dabei, dass man sagt, ja, Diggi, du bist der Beste, du kannst ja alles, suchst dir aus. Dass das mit Sean Payton, der ja wirklich ein Arbeiter ist, der sagt, nee, Digga, du bist Quarterback, wenn ich sage, hüpf, fragst du nicht warum, sondern wie hoch, dass das nicht funktionieren konnte, war ja eigentlich relativ klar.
Ja, also mit den Leuten nicht. Und es gibt ja auch einige Stimmen, die auch in Seattle schon gesagt haben, er ist kein Teamplayer. Ja, er macht viel, er arbeitet viel, er nimmt viel auf seine Schultern, aber auch seine Spielweise war dann auch irgendwann, und gerade die eigene Defense in Seattle war nicht richtig böse, als Russell Wilson nach Denver getradet wurde. Die waren schon in vielen Situationen, oh, da kommt jemand. Mach mal deine Post.
Ja, aber genau, warte mal. Ich gehe schnell zur Tür, warte.
Ja, okay, ich erzähle einfach weiter. Also, das sind ja einige Leute gewesen, die wirklich froh waren und auch gesagt haben, also jetzt beginnt der Neuanfang bei den Seahawks. Und wir können jetzt richtig loslegen, haben Draft-Kapital und können das auch machen. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt gerade von Carsten wieder zurückkommt, ob er dann ein schönes Paket bekommen hat. Wer ist da?
Mein Roman Motzkus ist gekommen. Ja, mein Roman Motzkus ist da.
Was?
Ich
bin doch schon hier.
Ich hänge mir Roman Motzkus an die Wand, Entschuldigung.
Oh, das sollten wir alle machen.
Ja, wir haben doch eine wunderschöne Trading Card mit uns allen drauf.
Ja.
Und die habe ich mir bestellt als großes Bild für die Wand.
Ich auch.
Und das ist jetzt. Ah ja, gut. Meins ist gerade gekommen. So.
Meins ist schon da. Ich habe noch keinen Rahmen, aber das kommt. Ich mache Fotos davon.
Ich habe es ja rahmen lassen.
Ah, du bist ja schlau.
Ja, aber ich wollte es schön haben. Ich wollte, also ja. Wenn ich Roman Motzkus hier schon morgens immer anbete mit Paula gemeinsam, dann muss das auch. Da muss das auch ordentlich sein, verstehst du?
Du konditionierst Paula schon auf mich, ja?
Okay, ja, ich konditioniere, ich sage Roman, romantisch, Abfahrt. So, wir waren jetzt bei der klassischen Situation. Springen wir mal zurück. Verletzt bei einem sehr unnötigen Play. Ich werde das Bild nie vergessen. In der eigenen Endzone rausrollen, bam, hingefallen. Aua, kaputt. So, bei den Chargers damals noch, den San Diego Chargers. Die Rede ist natürlich von Drew Brees. Der war dann auf dem Markt. Die Dolphins haben gesagt, der wird nicht wieder heil. Und die Saints haben gesagt, gut, Stadt kaputt, Quarterback kaputt, den können wir auch dazu holen, dann können wir alles gemeinsam aufbauen. Mit Sean Payton alles aufgebaut, der Stadt ein neues Leben eingehaucht. Eigentlich genau das, was man von dieser Kombination ja in Denver erwartet hat. Wenn wir jetzt Sean Payton und Drew Brees und die Konstellation sehen, dann ist ja genau der Punkt, den du gerade sagst, der war auch dann durch seine Verletzung unterhalb des Radars bei vielen anderen Teams. Das könnte tatsächlich genau so eintreten, wie du es gerade sagst. Irgendjemand, ob es jetzt ein Mac Jones ist oder was auch immer, irgendjemand, wo du sagst, what the fuck, wieso holen die den? Und dann funktioniert es. Also ich bin ja kein Freund der Art und Weise, wie Sean Payton das gehandelt hat mit Russell Wilson. Aber ich bin ein Freund von Sean Paytons Art und Weise, Offense spielen zu lassen. Und ich glaube, das kann funktionieren, wenn er den Richtigen findet. Aber wer ist der Richtige?
Ja, das weiß Sean Payton. Also ich kann es im Moment nicht sagen. Man muss natürlich gucken, wer wird denn auch von den Vorjahres-Quarterbacks, die verletzt waren, wer wird rechtzeitig wieder fit? Ja, ich meine, so ein Kirk Cousins zum Beispiel hat eine schwere Verletzung gehabt, ist aber ein wurfgewaltiger Quarterback. So vom Typ her würde der auf jeden Fall zu Sean Payton passen. Ja, werfen, werfen, werfen und brauchst halt noch ein paar Receiver, die den Bälle auch fangen und dann, also sowas zum Beispiel könnte ich mir vorstellen oder ich glaube zum Beispiel auch Mac Jones, wenn er wirklich bei den Patriots keine weitere Heimat hat, könnte ich mir vorstellen, dass so einer da reinpasst, weil er muss halt ins System passen und dieses System ist von Sean Payton aus der Saints-Zeit jedenfalls sehr passlastig. Und dann brauchst du keinen Handoff-Geber, sondern du brauchst jemanden, der wirklich schnelle Entscheidungen trifft. Wobei Mac Jones jetzt nicht unbedingt bei den Patriots mit schnellen Entscheidungen geglänzt hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber erst im ersten Jahr schon.
Also also er hat ja funktioniert eine Zeit lang. Ja, wenn das richtige System ist, dann funktioniert jeder NFL-Quarterback. Das kannst du mir glauben, weil jeder NFL-Quarterback ist überhaupt da hingekommen, weil er einen Ball werfen kann und nicht, weil er Handoffs geben kann. Und wenn dann das ein oder andere System, ich meine Geno Smith, bestes Beispiel, Seattle Seahawks, keiner hatte gedacht, dass er überhaupt in der Lage ist, ein Team zu führen. Was macht er? Er führt die Seahawks in die Playoffs und hat einen neuen Vertrag bekommen und spielt da immer noch und war sonst 10 Jahre lang Backup, oder gefühlt. Das sind so Entscheidungen. Kurt Warner, so ein Typ, der hat überall funktioniert, weil er einfach den Ball geworfen hat, weil er einen richtigen Offense-Coordinator und einen Headcoach hatte. Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemanden geholt wird bei den Denver Broncos, der einfach einen richtig schönen Wurfarm hat und dann vielleicht auch nochmal, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass Joe Flacco werfen kann. Ja, also guck dir das an bei den Cleveland Browns. Der hat in Baltimore damals zu seiner Zeit zum Super Bowl, ja, hat er auch geworfen, aber gefühlt war er für mich eigentlich nur der Verteiler. Ja, und ich habe immer gedacht, warum kriegt der so einen Riesenvertrag? Der hat es doch gar nicht drauf. Ja, der hat es drauf. Im richtigen System mit Stefanski, boom, kommt er raus und rockt da das ganze Team durch. Ja? Also Wahnsinn. Und deswegen sage ich, egal wen Sean Payton holt, der hat einen Plan.
Wir haben ja jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben die Situation, dass ein Russell Wilson natürlich statistisch gesehen immer noch so in der zweiten Gruppe der Elite-Quarterbacks sich befindet. Lag natürlich auch daran, Spielweise, etc. hat lange gebraucht. Wenn er dann aber im Laufen war, also wenn die Maschine lief, dann lief sie. Und wenn diese Maschine läuft, dann ist Russell Wilson immer noch brandgefährlich. Ja, wir beide haben es geliebt, wenn wir kommentiert haben, dass wir gesagt haben, ja, alles klar, guck mal hier, ne? Dr. Kimble auf der Flucht, rechts raus, links raus, rechts raus. Und dann wirft er den Ball noch. Ich sehe immer noch sehr viel Potenzial für Russell Wilson. Ja, 35. Und eine Sache dürfen wir ja auch nicht vergessen, als damals alle den Vertrag gefeiert haben, gesagt haben, oh, Alter, guck's dir mal an. Das waren damals, müssen wir ganz deutlich nochmal sagen, ein 5-Jahres-Vertrag, 242,6 Millionen. Das war im März 2022. Bedeutet jetzt, sie cutten ihn. Sie sagen, da ist die Tür, Dankeschön, tschüss. Das sind 85 Millionen Dead Cap. 2 Jahre. Heißt für Russell Wilson, er könnte, und das ist seine freie Entscheidung, für 1,25 Millionen, das ist nämlich das Minimum Salary für einen Veteran, könnte er sonst wo spielen.
Ja, das sonst ist genau das, was ich sagte. Der hat die beste Situation. Also der Agent von Wilson und Wilson selber sind, glaube ich, die am meisten davon gewonnen haben, neben den Seahawks. Weil die haben jetzt garantiertes Geld. Und wenn Wilson noch spielen will, dann kann er sich aussuchen, wo. Weil jedes Team kann ihn nehmen. Allerdings, ob er den Lockerroom bereichert und ob er eine Mentalität hat, junge Quarterbacks auszubilden, das wage ich zu bezweifeln.
Das ist ja eben der Punkt. Ist es ein Schlag, der ihn vielleicht ernüchtert, der sagt, okay, pass mal auf, ich muss jetzt mit meiner Art vielleicht etwas anders sein. Wir alle kennen die Interviews von Marshawn Lynch, der gesagt hat, boah, ist jetzt nicht unbedingt der Teamplayer, hat mir nicht mal seine Nummer gegeben, bla 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 bla. Wenn wir uns aber mal angucken, welche Teams denn wirklich Quarterback-needy sind, was ein Veteran angeht, dann gibt es natürlich immer wieder dieses Karussell, da sitzt schon einer drauf und dreht schon eine Runde und sagt, steig doch mal zu und einer von uns steigt zuerst ab. Die Rede ist natürlich ganz klar von Kirk Cousins. Kirk Cousins wird bei jedem Team gehandelt, was irgendein Quarterback braucht. So, bei den Vikings eigentlich eine ähnliche Vertragssituation wie Russell Wilson bei den Denver Broncos. Viel, viel Geld verdient, großer Titel hat gefehlt. So, jetzt kommen die Atlanta Falcons als erstes um die Ecke, für mich in der Liste. Kirk Cousins, Justin Fields, Baker Mayfield, Russell Wilson, wer wird es? So, das ist das Erste. dann, und das wäre für mich das Salz in der Suppe, die Las Vegas Raiders. Muss man ganz deutlich so sagen. Wenn ich Russell Wilson wäre, ich würde für also gib mir $1 mehr als das Minimum und sign me in, ich will zweimal gegen die, ich will zweimal mein Ex-Team schlagen. Vielleicht genau das Richtige, nämlich einen jungen Quarterback zu nehmen, den haben sie schon, den schönsten, den zweitschönsten Schnürres der Liga. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wer jetzt plötzlich auf dem Radar auftaucht und ganz viele sagen, oh ja, aber erst haben wir uns gar nicht dafür interessiert, aber jetzt plötzlich doch, die Pittsburgh Steelers. Also das, Mason Rudolph, Kenny Pickett und Russell Wilson, da wäre Dynamik drin.
Ja, wobei ganz ehrlich, unter Mike Tomlin sehe ich Russell Wilson nicht. Also die haben Kenny Pickett, die haben ihn geholt, weil er der Local Hero ist und weil sie ihn aufbauen wollen. Mason Rudolph ist sogar relativ gut geworden, muss ich sagen, für seinen Status, den er eigentlich hatte, wo er hinter Trubisky war, ja, glaube ich, auch noch da, der jetzt wieder zu dem Bild zurückgegangen ist. Auch der hat diese Quarterback-Competition angenommen. Ich glaube, Wilson würde da nicht reinpassen. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen den Free-Agent-Markt von Quarterbacks mir angeschaut. Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Jacoby Brissett, Tyrod Taylor, Marcus Mariota, Sam Darnold, Drew Lock. Das sind nur die ersten. Also das sind unheimlich viele, die frei werden, wo zum Beispiel auch ein Blaine Gabbert und Josh Johnson, die beide schon viel gespielt haben, eher eine Mentorrolle einnehmen können. Oder Marcus Mariota zum Beispiel, der ist 30 Jahre alt, der ist fit genug, noch selber zu spielen und kann aber auch, weil er so viel erlebt hat, jungen Quarterbacks eine Führung geben. Und Ryan Tannehill, genau das Gleiche. Ja, der hat auch als Heilsbringer in Miami gespielt, war dann Tennessee lange Zeit besser, als viele Leute erwartet haben. Und der ist auch so einer, der könnte das bringen, auch vom Typ her. Und Russell Wilson sehe ich einfach nur als Emergency Quarterback irgendwo jemand, der verrückt genug ist. Und da könnten die Raiders, ja, die sind genug verrückt dafür.
Die Raiders sind verrückt genug dafür. Ist ja eben der Punkt. Also, was ist der Raider Way? Es muss immer groß, es muss kräftig, es muss fancy sein. Jetzt hast du natürlich einen jungen Quarterback. Du hast einen neuen Head Coach, aber du hast natürlich auch einen Devonta Adams, der sagt, Diggi, wirf mir mal einen Ball zu. Wird es Jaden Daniels? Oh, gehen sie in der Draft für einen Quarterback? Das alles wissen wir nicht. Aber wenn du natürlich, und da sind wir bei der Patrick Mahomes-Geschichte. Da sind wir natürlich bei dem Rivalen der Las Vegas Raiders. Du hast damals Patrick Mahomes geholt, du hast ihn hinter einem Routinier lernen lassen, du hast ihn ein Jahr hingesetzt und hast gesagt, so, ich bin der Head Coach, das ist der richtige Quarterback, du guckst zu, hörst mir zu, wir arbeiten zusammen und irgendwann übernimmst du hier den Bums. Hat ja extrem gut funktioniert. Jetzt hast du natürlich aber Devonta Adams, der sagen wird, ich will einen Quarterback haben, der mir sofort den Ball zuwirft, ich will wieder performen. Wird es Kirk Cousins? Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so bei den Raiders. Bei den Raiders würde ich tatsächlich erwarten, bei dem Mann mit diesem verrücktesten Haarschnitt ever, der sagt, oh, Alter, 1,2 irgendwas, komm, gib ihm 1,3, geht aufs Haus. Lass uns einfach mal jetzt den Denver Broncos von hinten richtig ans Bein pinkeln. Das wäre so eine Kombination. Ich würde sie richtig feiern. Ob er nach Las Vegas passt mit seiner ganzen Art und Weise, weiß ich nicht. Aber er soll ja auch nur spielen. Er soll ja nicht Las Vegas der neue Bürgermeister werden.
Naja, wobei ich glaube, sogar bei dieser Glitzer City würde er mit seiner Frau ja ganz gut hinpassen. Also, das wäre okay. Außerdem kann er sich da in Las Vegas, glaube ich, da kannst du auch ein kleines bisschen untergehen, also nicht im negativen Sinne, sondern einfach mal in der Masse verschwinden, weil da sind so viele Leute und so viel Geld und so viel Bewegung, da kannst du dich an Stadtrand mit einem schönen Häuschen dir es gut gehen lassen und dann fällst du auch gar nicht so weiter auf, dann kannst du am Sonntag einfach spielen.
Fällst du auch gar nicht so richtig auf. Ja gut, ich habe da sehr viele bunte Vögel gesehen, als ich da war. Aber
das meine ich ja. Da ist so viel Abwechslung und so viel Ablenkung für das normale sterbliche Volk, dass du da einfach gar keine Notwendigkeit hast, da jetzt so den Superstar zu präsentieren, der dir die Stadt präsentiert. Ja, also das wäre, wenn du jetzt einen Tom Brady holen würdest, dann wäre es was anderes. Aber vom Namen. Aber Russell Wilson ist ja nicht Tom Brady. Also von daher, ja, kann alles funktionieren. Ich sehe es im Moment noch gar nicht, dass er mit 35 jetzt noch unbedingt sofort ein Team signed und jemand sofort auf diesen Zug springt. Es sei denn, er hat wirklich Bock darauf und zahlt halt wirklich bloß oder will bloß das Minimum nehmen. Wobei ich nicht genau weiß, ob er das auch wirklich macht. Vielleicht pokert er noch ein bisschen, will nochmal 20 Millionen.
Nee, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, der will jetzt zeigen, so richtig. Deswegen, es gibt ganz viele auch von euch da draußen, liebe Pelinaros, die schreiben, ja, aber was ist mit den Patriots? Seien wir mal ganz ehrlich, Patriots sind in einem kompletten Rebuild und Wilson wird eine Priorität im Leben haben. Der will gewinnen. Der will zeigen, okay, ich kann nochmal. Und ganz ehrlich, die haben die Nummer 3 Pick. Vielleicht wird es Drake May, wer weiß es. Aber ich glaube nicht. Wenn überhaupt, gibt es noch ein Team, da möchte ich noch kurz mit dir drüber sprechen. Das sind für mich tatsächlich die Minnesota Vikings. Du hast einen Weltklasse-Receiver mit Justin Jefferson. Du hast einen absoluten Quarterback-friendly Coach mit Kevin O'Connell. Und rein theoretisch nach dem Abgang von Kirk Cousins sowieso nicht mehr so viel Geld. Deswegen glaube ich, das ist eine ähnliche Situation, wie sie auch in Atlanta wäre. Du hast ein cooles Umfeld, du hast also offensivtechnisch, du hast alles da, was du brauchst. Ich sehe es tatsächlich, wenn ich Russell Wilsons Agent wäre, ich würde in Minnesota kleine Brötchen backen oder in Atlanta. Oder ich würde sagen, ich rufe die Raiders an, denn dann können wir zweimal gegen Denver zeigen, was wir können. Aber ich glaube wirklich, die Tendenz eher, es wird lila oder es wird schwarz mit einem Vogel drauf.
Mir könnte theoretisch alles sein. Könnte. Ja, weißt du nicht so genau. Minnesota ist wirklich eine Variante, warte mal, Entschuldigung, Minnesota ist eine Variante, weil da laufen wir ja nicht nur der Vertrag von Kirk Cousins aus, also für 2024 hat er keinen Base Salary mehr, das heißt, er hat noch ein bisschen Dead Cap sozusagen dabei, aber so wenig ist das gar nicht, 28 Millionen. Und die Vertragssituation von den Minnesota Vikings ist nicht viel besser mit Joshua Dobbs, der ist auch ausgelaufen, der Vertrag. Also die haben im Moment nicht so wirklich viele Verträge aktiv für Quarterback. Das könnte durchaus passieren. Und vor allen Dingen, wenn du weißt, dass du einen Quarterback bekommst, der halt ein Gunslinger ist, dann funktioniert das. Aber Minnesota muss auch nicht unbedingt. Also sie haben die Möglichkeit, auch relativ normal wieder aufzubauen. Die müssen jetzt nicht jemanden nehmen und ich will immer ein bisschen drauf rumweiten. Also Russell Wilson ist nicht der perfekte Teamplayer. Bisher hat er es nie geschafft, sein Team hinter sich zu vereinen als Anführer, außer im Super Bowl. Das hat er geschafft. Aber sonst ist er, gerade wenn es drauf ankam, ist er eher so nach dem Motto Me First. Und deswegen weiß ich nicht, ob das in dem Sinne, wenn du ein Team aufbauen oder umbauen willst, das dann der perfekte Fit ist. Also ich sehe sogar, dass er zu Beginn der Saison noch keinen Vertrag hat und dann erst im Laufe der Saison irgendwo als Emergency, wir haben keine Quarterbacks mehr, reingeschmissen wird und dann den Comeback Player of the Year macht.
Könnte tatsächlich passieren. Offizielle Entlassung wird erfolgen am 13. März. Da startet ganz offiziell das NFL-Jahr. Und dann werden wir es wissen. Dann werden wir sehen, wo und vielleicht ob überhaupt. Also, wird sehr, sehr spannend. Was spannend war in dem Video, was ihr nicht gesehen habt, was ihr aber gehört habt, war der junge Mann hatte ein Jersey an von Simmons, Justin Simmons. Und da ja jetzt das Geld in Denver, ich sag mal so, nicht unbedingt schubkarrenweise im Büro des General Managers steht, musste jetzt auch noch Justin Simmons gehen. Also ein absoluter Local Hero, den die Fans lieben, den die Fans gefeiert haben, der musste jetzt auch noch gehen. Also Denver, ja, ich sag mal so, macht gerade ganz komische Sachen.
Ja, aber da gibt es ja einige, die gerade aufräumen. Ne? Wenn wir jetzt, die haben ja noch ein drittes Thema.
Ja.
Wenn wir jetzt da nochmal drauf schauen, ich meine, die Bills müssen im Moment auch gerade einiges an Spinde leer räumen.
Oh ja, aber überleg mal, also Justin Simmons, der Leader, du hast es gerade gesagt, Team-Captain, der Mann, der eigentlich da komplett den Verkehr geregelt hat und vor allem, und das meine ich ganz ernst, so der Captain der Defense war. Also das, was du Russell Wilson angekreidet hast, das Team hinter sich zu versammeln, das war Justin Simmons, der ist jetzt auch noch weg. Für mich fehlt jetzt so ein bisschen, ja, es ist Sean Payton da. So, wir wollen aber jetzt Sean Payton auch nicht überbewerten, also der kann auch nicht über Wasser gehen und macht auch nicht aus Wasser Wein. Da fehlt so ein bisschen jetzt für mich die Identität dieses Vereins.
Wer ist denn die Identität? Also, wenn du siehst, dass du an Spielern heutzutage nicht mehr unbedingt was aufbauen kannst, weil dafür ist der Markt einfach zu schnell. Und der Markt ist auch in der Hinsicht beweglicher, weil du schneller Free Agency auffüllen kannst, du hast mehr Möglichkeiten, Verträge zu gestalten und Leute zu kriegen. Wenn du dich mal an 20 Jahre zurückerinnerst, da gab es sowas gar nicht, dass die Leute da hin und her getradet wurden oder beziehungsweise als Free Agency irgendwo hingegangen sind. Deswegen, ist es heute ein bisschen anders und ich glaube auch, dass da die Lichtgestalt des einen Spielers oder so weiter jetzt nicht unbedingt mehr zählt. Klar, sportliche Leistung zählt und da ist so ein Typ wie Simmons natürlich unheimlich wichtig. Aber du siehst ja auch, dass neue, junge Spieler immer wieder hochkommen. Ja, da sind so ein Typ wie zum Beispiel Hufanga von den 49ers, ja, der ist jetzt leider verletzt gewesen, aber der hat auch so eine Art, hinten im Safety, im Backfield, dann Spiele auch zu bestimmen. Ja? Und es gibt so viele gute Safeties und es sind so viele unterwegs auf dem Markt. Also da wird nochmal richtig spannend werden, glaube ich. Weil da ist einiges an Bewegung. Wenn du so eine Typen hast wie Winfield, Simmons, McKinney, dann hast du Jordan Whitehead von den Jets. Da sind also einiges an guten Leuten unterwegs, die auch, denke mal, froh sind, wenn sie wieder ein Team kriegen.
Also die Situation der Denver Broncos wird sehr, sehr spannend. Roman hat einen leichten Schnüpf, wie wir hören.
Ja, Entschuldigung.
Es liegt natürlich daran, wenn er jetzt Auto fährt, muss er immer die Scheibe unten haben, weil der linke Arm natürlich mit dem Ring draußen hängt. Weil wenn du da so 12 Kilo dran hast, muss das natürlich irgendwo hin.
Bla, bla, bla.
Ja, so, leichte Spitzen, meine Damen und Herren. Wir haben schon das dritte Thema von Roman angeteased bekommen, mit leicht verschnupfter Nase, klang ungefähr so. Wir haben ja noch ein drittes Thema. Wir haben auch noch ein drittes Thema. Denn die Buffalo Bills, die bauen neues Stadion. Ja, sie diskutieren gerade groß darüber, wie groß Billy Buffalo, also die Statue vorm Stadion, werden soll. Aber worüber wir jetzt diskutieren müssen, ist Kahlschlag. Ich nenne es wirklich mal Kahlschlag. Ich sage einfach mal, okay, wir haben kein Geld, also müssen wir irgendwie Platz schaffen. Und die Buffalo Bills haben richtig aufgeräumt. Die haben einfach mal diversen Leistungsträgern gesagt, ja, sportlich bist du wirklich super. Also steht außer Frage. Diverse Pro Bowls und sprechen für die Spieler. Aber ja, jetzt ist eine Entlassungswelle mehr oder minder durch die Bills-Organisation gegangen. Tre'Davious White, Jordan Poyer, Mitch Morse, also die haben leergeräumt.
Ja, wobei White noch nicht weg ist. Also man kriegt natürlich jetzt gerade in der Situation, kurz vor Ligastart, also Liga-Jahrstart, kriegt man natürlich viele Infos, wer gehen wird, wer nicht gehen wird. Tre'Davious White ist sehr wahrscheinlich, weil der Junge richtig teuer ist. Der kriegt allein an Base Salary 8,5 Millionen. Und wenn man jetzt sieht, dass er in den letzten 3-4 Jahren halt auch relativ oft verletzt war, dann musst du dir zweimal überlegen, ob du 8,5 oder vielleicht nur 1,5 ausgibst. Mann, was ist denn heute hier los? Und da hast du dann halt schon auch im Hinterkopf, dass du Leute quasi anders aufnehmen musst mit anderen Verträgen. Und wer natürlich wehtut, sind immer, wenn es Starter sind, die weggehen. Ne? Also so ein Jordan Poyer, der tut weh. Deontay Hardy, na gut, Returner und Ersatzspieler. Ciaran Neal und Nyheim Hines. Also Hines ist auch so einer, der eher als Ergänzung zu sehen ist. Ich meine, du hast natürlich immer noch eine sehr, sehr diplomatisch gesagt High-Power-Offense mit Josh Allen, egal wer dann noch neben Dix noch da steht und Bälle fängt. Receiver kriegst du auch wie Sand am Meer. Also das ist alles nicht so schlimm. Du kriegst auch gute, junge Receiver wieder nach. So ein erfahrenes Safety-Cornerback-Duo, das kann wehtun. Aber dafür kriegen sie halt auch Leute wieder zurück. Ne? Also so ein, du hast ja da Matt Milano, der zurückkommt aus einer Verletzung. Du hast Leute, A.J. Epenesser, der wieder zurückkommt und das sind schon auch gute Leute da. Also das Fenster, was wir ja letztes Jahr schon angesprochen haben für den Super Bowl, wird kleiner und es schließt sich immer mehr.
Ist es noch ein Fenster oder ist es ein Guckloch? Also Jordan Poyer seit 2017 bei den Bills. Ich will jetzt gar nicht irgendwie die Zahlen runter, obwohl doch, es ist Roman, deswegen raten wir Zahlen. 682 Tackles, 22 Interceptions. In den letzten 4 Jahren Team-Captain. Und da sind wir wieder bei eben dieser Defense. Diese Defense hat teilweise, wenn Josh Allen mal wieder wild ganzlingermäßig den Ball irgendwo hingeworfen hat, was nicht seine Farbe war, teilweise ihn ja wieder zurück oder die Offense wieder zurück ins Spiel geholt. Ich finde, wenn ich mir ganz ehrlich, wenn ich mir die Defense angucke und die Abgänge der letzten Jahre angucke und die Leistung angucke, was nach Verletzung möglich war, ist das für mich ein ganz herber Schlag ins Kontor. Und wenn du, Roman, Geld sparen willst und genau deswegen diese Entscheidung fällst, kannst du halt keinen großen Namen verpflichten, der sofort 1:1 diese Lücke füllt.
Ja, aber ich bin da ein bisschen skeptischer, was die Defense angeht, weil so überragend war die Defense nicht. Also wenn man sieht, gerade in den entscheidenden Spielen, wenn sie verloren haben, haben sie halt auch relativ schnell viel Punkte kassiert. Die hatten in der Regular Season, nach der Bye Week, haben sie richtig gut aufgedreht. Da haben sie alles gewonnen, was kam. Aber sie haben zum Beispiel gegen Philadelphia in den so entscheidenden Spielen 37 Punkte kassiert. Sie haben gegen die Kansas City Chiefs in den Playoffs 27 Punkte kassiert. Das darf dir nicht passieren, wenn du die entscheidenden Spiele gewinnen willst. Und sie haben halt auch selbst gegen Jacksonville in London 25 Punkte kassiert. Und da muss was passieren. Und ich glaube, wenn du es zum Beispiel mal als Beispiel nimmst, der Mann, der letztes Jahr die meisten Pässe weggeschlagen hat in der gesamten Liga, also Pass Defense, das war Chidarius Ward von den 49ers. Der Typ hat 3 Jahre lang bei den Kansas City Chiefs die Bank gewärmt und hat den anderen Leuten Getränke gebracht, weil der hat kaum gespielt. Dann haben sie ihn, 1 Jahr lang hat er dann ein bisschen, ja, ist er besser geworden, der braucht Zeit zum Entwickeln. Und das kannst du halt auch mit anderen Spielern machen, die brauchen eine Weile. Ja, nicht alle schlagen sofort im ersten oder zweiten Jahr ein. Und deswegen ist das, ich sehe es nicht so kritisch bei den Bills, dass sie teure Spieler entlassen, weil du kriegst für ein Poyer, kriegst du 5 andere Defense back und einer davon schlägt durch.
Ich möchte tauschen. Ich gebe dir einen Poyer und krieg dafür.
Das ist wie normal mit den Trading Cards. Ne? Du hast jemanden, der seinen Erfolg schon hatte, der ist teuer, der ist begehrt und du kriegst dafür andere und einer von den 5, die du für jeweils 1 Million kriegst oder so, ja, da hast du dann die Möglichkeit, okay, jetzt, der wird der neue Superstar. Ich sollte General Manager werden.
Ja, du solltest. Warte, dann machen wir einen Moment der Ehrfurcht. So. Der neue General Manager, meine Damen und Herren. Das wird super. Das wird richtig super. Die Spieler werden ihn hassen. So, pass mal auf, mein Freund. Ich habe dich getauscht gegen 5 andere. Da sind wir übrigens.
So liefen die Trades übrigens früher, ne?
Ja, und so liefen die Trades auch der Denver Broncos. So, wir kriegen den Russell und ihr kriegt alles andere.
Genau.
Der hat bei Roman Motzkus gelernt. So, das 5-für-1-System hat hier nicht wirklich funktioniert. Natürlich passiert gerade ganz, ganz viel. Also, Simmons raus und. Also, bei den Broncos Abverkauf, bei den Bills Abverkauf. Und dann gibt es natürlich rein theoretisch immer noch diese Top 100 Free Agents. Die müssen alle irgendwo hin. Was auf jeden Fall ganz klar ist, die Saints, die sind extrem in den Miesen, haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, tatsächlich Tyrann Mathieu zu einem 2-Jahres-Deal zu verpflichten. Was ich jetzt kurz zum Ende, bevor wir Roman wieder in seine Krankenbadewanne, der macht nämlich gleich schön hier Erkältungsbad, so wie ich ihn kenne.
Sagt gar nicht, ich muss brunchen gehen. Jetzt ist mein guten Morgenschnupfen, der ist ganz normal bei mir, dass ich jeden Morgen habe ich so einen Schnupfen. Jetzt wird es auch übrigens schon besser, wie du merkst. Also ich bin nicht krank, deswegen ist alles gut. Ich gehe gleich brunchen, wir haben ja Feiertag in Berlin.
Ach ja, stimmt, ihr habt ja Feiertag. Heute ist nämlich rein theoretisch Weltfrauentag. Das heißt.
Nicht rein theoretisch, der ist auch so. Sag das mal deiner Frau rein theoretisch.
Ja, pass auf, heute ist rein theoretisch. Lass mich doch mal ausreden. Heute ist rein theoretisch Weltfrauentag. Das bedeutet in Berlin ein Feiertag, im Rest der Nation nicht. Denn Berlin hatte zu wenig Feiertage, hat mir Roman mal erklärt. Deswegen hat Berlin gesagt, machen wir einen eigenen Feiertag. So. Und wenn heute Weltfrauentag ist, dann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, egal wer uns jetzt hört, umarmt mal die Frau, die euch am wichtigsten ist. Sagt ihr mal, wie wichtig die für euch ist. Und wenn ihr nicht männlich seid und uns zuhört, sondern weiblich, dann fühlt euch einfach mal von uns umarmt. Egal, ob ihr jetzt Jule heißt oder. Wir drücken euch natürlich ganz, ganz herzlich. Drücken zum Ende ist nicht das Thema. Michael Thomas, das möchte ich nochmal ganz kurz in den Raum werfen. Dem würde ich, also you can't guard Mike, so heißt sein Social-Media-Account. Und es gibt einen Journalisten, der sehr vernetzt ist bei den Saints, auch aus der Region natürlich kommt. Und der hat mitgekriegt, dass man natürlich, es ist relativ logisch, wenn du kein Geld hast, sogar in den Miesen bist, musst du irgendwas machen. Und Michael Thomas war jetzt nicht mehr der große sportliche Faktor. Der soll jetzt wahrscheinlich gecuttet werden. Da ist die Tür. Und jetzt dreht Michael Thomas durch. Also von Hure bis hin zu sonst was. Der bepöbelt ihn richtig, Social Media. Warum macht man sowas? Also kann man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, Digga, schreib, was du willst, ist mir egal. Wenn ich gecuttet werde, werden wir es sehen. Aber du bist, also ich verstehe sowas immer nicht. Warum müssen manche bei Social Media durchdrehen?
Ja, manche sind halt dünnhäutig und manche sind halt auch im Social Media Bereich, lassen sich zu schnell triggern. Gibt es viele, viele Beispiele auch in Deutschland. In der ganzen Sport-, Medienwelt, sonst irgendwas. Da lassen sich die Leute triggern. Und warum? Weißt du, was stört denn eine deutsche Eiche, wenn sich ein Schwein dran kratzt? Also ganz ehrlich.
Ein bisschen auf die Rinde, aber sonst nichts.
Ja, wächst nach, ist alles nicht so schlimm. Da fehlt eigentlich auch die richtige Beratung. Also bei vielen Spielern, die jetzt gute Spielerberater haben und auf die hören, läuft die ganze Sache anders. Und deswegen, Michael Thomas, ich glaube, der hat eine sehr dünne Haut bekommen, spätestens nach seinen wirklich langen Verletzungsarien. Auf dem Feld hat er sich auch das ein oder andere Mal, glaube ich, wirklich provozieren lassen. Und wenn du sowas weißt, dann piekst du natürlich nochmal rein ins Wespennest. Das ist ganz normal. Und als Gegner. Und wenn der Journalist einfach nur einen Fakt sagt, weil die Saints sind bei 17 Millionen über dem Capspace. Das heißt, die müssen.
Und der 17, ist erhöht worden.
Ja, und die müssen auf 253 Millionen Dollar. Und das heißt, die müssen 17 Millionen Dollar mindestens einsparen. Das kannst du natürlich über Boni-Regelungen machen, über Vertragsrestrukturierung, aber das ist auch nur bedingt möglich. Und Michael Thomas ist dann halt mal leider über seinen sportlichen Zenit. Wenn ich jetzt auch von ihm beschimpft werde, dazu stehe ich. Das muss man wirklich so sagen. Er ist kein Michael Thomas mehr wie vor 5 Jahren, wo wirklich keiner mit ihm mithalten konnte, mit Drew Brees. Er hat nicht den Quarterback dazu und er hat auch nicht die sportliche Leistungsfähigkeit nach seinen Verletzungen. Das muss man leider so sagen. Ich finde, Michael Thomas war ein super Receiver, aber seine Off-Field-Issues in der Hinsicht, wie er sich dann Leuten gegenüber verhält, da muss er vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich glaube, wenn er reflektiert und ein bisschen Abstand nimmt, dann kann er das auch.
So, und reflektieren ist auch genau der Punkt. Wir haben heute sozusagen den Weltfrauentag Quickie hingelegt, da Roman jetzt mit seinen Damen zum Brunch geht und vor allem den Morgenschnupfen hinter sich gelassen hat. Nächste Woche geht es natürlich um die Bears und ihren Star-Cornerback. Die Rams, die den Guard Dotson für sage und schreibe 48 Millionen. Es geht um alles Mögliche und es geht vor allem auch um einen Namen. Und diese Geschichte, da habe ich richtig Bock drauf. Amit Patel sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber dieser Mann, ich sag mal so, hat bei den Jacksonville Jaguars nicht für die Jacksonville Jaguars gearbeitet, sondern eigentlich für sein eigenes Portemonnaie. Unter anderem, ja gut, Privatjets waren drin und der Putter von Tiger Woods und. Der hat die Jacksonville Jaguars mal richtig schön geschröpft. Das alles nächste Woche. Nächste Woche gibt's dann auch was Neues, nämlich Roman und ich beschäftigen uns beide unabhängig voneinander mit Football Made in Germany. Ich spreche am Montag mit Kevin. Kevin ist jemand, den man kennt und den ihr kennenlernen werdet. Deswegen sage ich jetzt auch bewusst den Nachnamen noch nicht. Der sich um The Last Catch, die Jugendauswahl Hamburg und kümmert und jetzt mal eben ganz kurz ein neues Team aufgemacht hat. Großartige Geschichte. Sehr gut vernetzter Mann, kennt Roman auch. Und damit sind wir dann bei Roman. Also ich spreche über die Zukunft bzw. den aktuellen Stand im deutschen Football. Und du startest am Donnerstag ja mit was völlig Neuem.
Was völlig neu, nämlich richtig alten. Wir kümmern uns um die Legenden des deutschen American Footballs. Also das ist der Podcast GFL Legends und der wird Donnerstag das erste Mal on air gehen. Ich habe die große Ehre, dass ich angefragt wurde, ob ich das machen würde, war quasi den Host zu machen und die Leute zu interviewen. Und ich habe dann 1:1 Gespräche mit wirklich großen deutschen Footballern. Und ich kann dir das schon mal verraten, der erste Gast ist Markus Becker. Den meisten Leuten wahrscheinlich im Alter zwischen 20 und 30 nichts sagen, aber Markus Becker war der deutsche Running Back zu Beginn des deutschen American Football. Und was Häkeln mit Kinderhelmen und American Football und der Europameisterschaft zu tun hat, das erfahrt ihr am kommenden Donnerstag.
Findet ihr natürlich auch da, wo ihr regelmäßig die Pille findet. So, damit sind wir jetzt fertig. Wir haben gesagt, was wir nächste Woche machen, dann ist Mike hoffentlich auch wieder fit. Mike hat überhaupt keine Stimme, der ist, also Roman hat, Robert hat so, Mike hat so. Deswegen dann nächsten Freitag Tyron Matthews, Guard Cleveland bei den Jacksonville Jaguars. Dann natürlich der Jacksonville Jaguars Mann, wir haben schon drüber gesprochen, der mal eben kurz die Konten leer geräumt hat. Wir reden über Chris Jones, wir reden über ganz, ganz viele Dinge. Das alles dann in der nächsten Woche. Und damit hast du wie immer ja die letzten Worte. Vielleicht wählst du sie weise zum Weltfrauentag, bevor wieder unsere Abspannmelodie kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du kurz vor dem schönen Brunch mit deinen drei Damen, die von mir bitte auch ganz herzlich umarmt werden müssen, dir Zeit genommen hast. Also du hast wie immer die letzten Worte.
Ich mache diesmal ganz kurz. Vielen Dank, liebe Damen, liebe Frauen, dass es euch gibt.
So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los.
Dann wollen wir mal. 3x3 ist 9. Was da? Ab geht's. Wir legen los.
Special Alarm. Pille für den Mann.
Die Pille für den Mann.
Aber free.
Carsten.
Eine Mann.
Roman Motzkus.
Mr. Jogwasher. Andreas Heddergott.
Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch.
Das ist wie bei Pippi Langstrumpf. 3x3 ist nun mal 9.
Mal 3 ist 9, wie die, und 2 ist 11.